Und da habe ich dann vor dem Cover von House of the Holy gestanden, vor dem Original. Und da habe ich gesagt, so dicht war ich Led Zeppelin noch nie. Ja. Für uns waren ja alle ab Hannover, also ab der Zonengrenze waren Wessis. Da geht es uns ein bisschen wie bei Fernando und Kosch. Wir gehen da immer zufrieden raus. Man trifft wirklich Freunde, man hat Interaktion und Dialog mit denen und geht dann hinterher raus und sagt, guter Abend gewesen. Immer wenn ich diese Musiker treffe, dann freuen die sich darüber.
Also, kannst du mal eine wilde Geschichte erzählen?
Nein.
Gut, dann haben wir keinen Fame in der Folge. Naja. Katerfrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister. Howdy, meine Lieben, wie geht's euch? Ich steige mit einem Thema ein, das auch mich natürlich direkt betrifft als Musiker und DJ. Das ist die Live-Kultur, die Clubkultur in Berlin. Und da habe ich heute jemanden zu Gast, über den ich mich besonders freue, denn er ist wirklich ein Berliner Urgestein. Er ist Kolumnist, er ist Kulturliebhaber sowieso, Hardcore-Konzertbesucher und mit seiner Frau gemeinsam besuchen sie komplett jedes Wochenende mindestens 2 bis 3 Live-Konzerte. Mein heutiger Gast ist Mario Sperling. Mit seiner Hausmarke Alter Mann ist er in der Berliner Musikszene mittlerweile ein liebgewonnener Gast. Und nicht nur das. Mario Sperling ist mit seiner Frau Mimi in der Berliner Live-Musik krass unterwegs und hat über die Zeit ein blutendes Herz bekommen, wenn es um das Clubsterben geht. Wenn es um den Weggang von Live-Musik geht. Er sagt, Sanktionen sind für die Kultur Gift. Wir machen die gewachsene Kultur einfach kaputt. Sind wir am Siedepunkt des Clubsterbens? Mit Alter Mann will Mario Sperling auf jeden Fall eins bewirken, das gesehen werden Berliner Live-Musik. Sowohl Bands als auch Clubs. Was sind seine Visionen? Und wie schätzt jemand, gewachsen aus der Tonsteine-Scherbenzeit, heute die Live-Musik in Berlin so ein? Und zelebriert daraus auch für sich einen Brand, mit dem er sogar am Perso steht? Herzlich willkommen, Mario Sperling. Kein Vogel fliegt so hoch, wenn er sich mit seinen eigenen Flügeln in die Höhe schwingt, hat William Blake gesagt. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg in die Folge mit Mario Sperling. Die letzten Jahre waren ja damit viel umsäumt, dass du zusammen mit deiner Frau, mit Mimi, in den Berliner Clubs unterwegs warst und jetzt aktuell bist natürlich auch.
Ja, stimmt.
Die Berliner Szene im Grunde von hinten aufmischst. Sozusagen ja. Sie dokumentierst, ja auch die Bands kennenlernst, mit denen ins Gespräch kommst, Videos aufnimmst, Konzertmitschnitte machst. Du hast einen eigenen Videokanal, also einen YouTube-Kanal.
Ja, bei YouTube, ja.
Wo du einfach deine Sachen präsentierst, aber nicht nur. Also du bist ja nicht nur im Grunde ein Carlos Kolumna, im Sinne von, ich habe hier was zu dokumentieren und zu zeigen, sondern der Ursprung ist ein ganz anderer. Und da würde ich dich jetzt gern erstmal herzlich begrüßen, dass du da bist.
Ja, hallo Kosch, ich darf Kosch sagen.
Dringend. Du kannst auch ja. Mal Katerfrühstück sagen, aber das klingt sehr bizarr für mich.
Wir bleiben bei Kosch.
Auf welchem Konzert warst du denn zuletzt jetzt in der letzten Zeit? Wir haben jetzt das abklingende Wochenende.
Also wir waren am abklingenden Wochenende, waren Mimi und ich bei 2 Konzerten. Das war einmal die Lost Idols. Das ist eine Berliner Band, die macht so Punk'n'Roll. Aber das auch wirklich. Das Konzert hat 1 Stunde 15 Minuten gedauert. Und die Jungs haben hintereinander weggerissen. Eine schnelle Nummer nach der anderen. Und waren dann eben, wie gesagt, nach einer Viertelstunde fertig. Das ist ja ungewöhnlich für die Amateurbands hier in Berlin, die ja meistens mit Pause arbeiten. Die nicht, die haben das Ding also durchgerissen. Wunderbar.
Und wie ging es euch dabei? War das okay dann nach der 1 Stunde und 15 Minuten? Oder
ja,
brauchtet ihr auch noch?
Man muss natürlich dazu sagen, dass man dann erstmal, also da kamen ganz viele Nachfragen aus dem Publikum, warten hier schon vorbei. Wir wussten das, weil wir wie immer beim Soundcheck waren. Deshalb haben wir gewusst, dass sie nur ein Set spielen, ist schon eine komische Sache, wenn man, wie in Berlin üblich, die Pausen normalerweise zwischendurch hat, weil man wahrscheinlich auch, oder weil es ja so ist, dass man die Locations unterstützen will mit ein bisschen Bier ordern in der Pause und so. Ja. War schon komisch. Und das zweite Konzert war gestern, wir haben ja heute Sonntag, bei Steve Size and Friends in der Hafenbar Tegel. Das sind auch wirklich gute Bekannte von uns geworden über die Jahre. In allen Kombinationen, wie die Jungs da immer zusammenspielen, mit Trotter Schmidt und Christoph Rinnert und dem Jakob Peters und am Mikrofon eben Steve Size. Mhm. Und das ist für uns beide immer, ja, da geht es uns ein bisschen wie bei Fernando und Kosch. Wir gehen da immer zufrieden raus. Man trifft wirklich Freunde, man hat Interaktion und Dialog mit denen und geht dann hinterher raus und sagt, guter Abend gewesen.
Weil das ist ja eigentlich nur mal der Impuls, deswegen, weil ich auch meinte, du hast einen eigenen YouTube-Kanal und dokumentierst, das ist ja nur das eine. Das ist ja das, was im Grunde so als Endwerk aus all den Kontakten, die du oder die beiden habt, dann irgendwie so aus dem Fleischwolf gedreht wird vielleicht. Aber vielmehr geht es ja um andere Dinge. Kannst du darüber sprechen, was dich so auf den Weg bringt, über die Jahre in die Berliner Szene so tief abzutauchen, ohne, ich sag mal, selbst Musik zu machen, was du ja auch getan hast. Du bist ja auch jetzt wieder aktiv, so wie ich das gelesen und du mir auch erzählt hast.
Naja, da kann man natürlich nicht vergleichen mit den Bands. Ich habe mit meinem Neffen ein Stück rausgehauen, da als draußen nur Kännchen heißt die Truppe. Das war schon immer so. Das ist die Essenz aus dem. Also mein Neffe ist 16 Jahre jünger. Das heißt, wir haben natürlich auch Gespräche miteinander, wie er was findet, was jetzt läuft und wie ich was finde, was jetzt läuft. Und darüber, über die Gespräche bin ich einfach darauf gekommen und habe ihm gesagt, das war schon immer so. Egal, was er mir erzählt hat, was heute irgendwie neu sein soll oder anders ist oder, und dann habe ich ihm aus meiner Zeit eben erzählt und habe gesagt, das war schon immer so. Und es haben schon immer Verbrecher, sag ich jetzt mal, und Despoten regiert, sozusagen, ja. Und das war schon immer so. Und wir haben es ja heute gerade wieder, ja, dass die Despoten dieser Welt versuchen, hier das zu übernehmen. Da haben wir ein Stück gemacht und jetzt haben wir gerade darüber, kann ich natürlich noch nicht so sprechen, weil das ist eine Idee.
Ah, das ist taufrisch. Das ist noch.
Das ist ganz taufrisch.
Ah, okay, okay.
Und das ist eine Idee, die ich einem bekannten Musiker aus Berlin, dem Kalle Kalkowski, mal so in einem Gespräch hier bei uns zu Hause erzählt habe. Und da hat er gleich Hurra gerufen und hat gesagt, ich habe da den und den und den und auch alte Namen, also ganz bekannte Namen, Profimusiker, die spreche ich an, das müssen wir machen irgendwie so. Ja, das ist also mit ein bisschen Witz auch. Es ist keine Ulknummer,
ja,
sondern es handelt sich um guten Stoff, der ein bisschen veraltermannt wird.
Du blickst ja auch zurück auf wie viele Jahrzehnte, müssen wir gar nicht drüber reden, also eine Handvoll vielleicht, ein knappes Handvoll Jahrzehnte an Live-Musik, sowohl aktiv als auch, kann man sagen, Rezipient, also jemand, der Musik konsumiert. Und es geht auch weit zurück in die Zeit von Tonsteine Scherben. Du hast so ein bisschen die Anarchie in der Musik angesprochen gerade. Ja. Unter anderem Tonsteine Scherben, aber auch anarchische Bands, die du für dich aufgetan hast. Was war denn so im Ursprung neben dem, so wie ich das gelesen habe, auf deiner Webseite ist zu finden, dass dein Bruder dich inspiriert hat mit dem ersten Song der Junger?
Nee, das war der Pferdehälfte. Der Pferdehälfte an der Wand, der waren natürlich meine Eltern, der war toxisch. Ah, okay. Komischerweise kann ich heute noch die Anfangsstrophen von denen. Mm-hmm. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, war der erste Song, den ich auf dem Kassettenrekorder aufgenommen habe, den ich zu Weihnachten bekommen habe, also über das Handmikrofon. Und diese beiden Dinger sind, warum auch immer, dermaßen drin in meinem Schädel. Ich hatte diese Pferdehälfte als Schellackplatte, muss man sich mal vorstellen. Lag bei mir im Zimmer. Ja. Plattenspieler konnten damals noch 78 abspielen. Und dann habe ich das gehört als kleiner Junge noch. Und dann habe ich das einfach, ich fand das gute Ding, bums aus. Und der geht nicht mehr weg. Ja,
ja. Aber natürlich war es dann auch Zeit, aus dem Kinderzimmer herauszukommen und andere Musik zu hören.
Ja.
Wollte ich von dir erfahren, welche Bands du als erstes so als Wegbereiter für dich aufgetan hast, so in jungen Jahren mit 15, 20.
Prägend
vielleicht waren. So eine Bauchentscheidung, wo du sagst, okay, bei mir sind es auch so zwei, drei Bands, die ich vielleicht voranführen würde, wenn ich gar nicht viel überlege, die emotional aus mir rauspumpen.
Ja, Led Zeppelin, T-Rex.
Ja.
Ja, Sweet war auch, Ballroom Bliss oder so eine Dinger. Jimi Hendrix habe ich gehört als kleiner Junge, weil mein Bruder eben genau 10 Jahre älter ist. Ich habe die Stones gehört ganz früh. Alles, was es da gab, such dir was aus. Uriah Heep, Golden Earring kam dann, UFO und die deutschen Krautrocker, Guru Guru, wie sie alle hießen.
Ah, okay.
Und da habe ich alles gehört. Erst durch meinen Bruder und dann habe ich selber einen Geschmack entwickelt. Aber es war immer gutgemachtes, handgemachtes Zeug.
Mhm.
Ja. Obwohl ich natürlich auch Sachen gehört habe, wie Kraftwerk ging gar nicht anders. Die habe ich sehr früh, ihre erste Platte, müsste man nachgucken, wie alt ich da war. Das war bei Kennzeichen D, habe ich diese Melodie gehört, ruckzuck. Das war die Musik bei Kennzeichen D, so was ähnlich wie der Schwarze Kanal, nur umgedreht.
Ja.
Da bin ich durch die Berliner Kaufhäuser getobt als kleiner Junge und keiner wusste, wer das ist.
Ja.
Und dann durch Zufall habe ich das dann rausgekriegt und das ist die Platte mit dem roten Pylon. Also seitdem kenne ich Kraftwerk, seitdem die rausgekommen ist. Und im Grunde höre ich, wie früher mal, da gab es einen Berliner Plattenhändler, der hat ja von ABBA bis Zappa alles. Ich habe alles von Zappa live. Ich habe nichts, was er live gemacht hat, was ich nicht hier auf Konserve habe.
Du bist auch echt ein Zappa-Fan.
Ja, ich bin außerdem halt mal einen getroffen, der wirklich einer ist. Ich habe Aufnahmen da aus Clubs in Amerika, da kenne ich nicht mal die Städte.
Ja.
Da hat er gespielt, der Zappa, das habe ich alles als Konserve da. Und so hat sich natürlich in dem Universum tobig so durch die Gegend, ja.
Und irgendwann kam es ja dazu, dass du damit auch nach außen gegangen bist, also in späten Jahren, sag ich mal. Also du hast halt begonnen auch, so wie wir eingangs schon gesagt haben, da hatte ich dich ja auch schon vorgestellt, dass du Konzerte mitschneidest, aber auch über Konzerte berichtest.
Ja.
Da hast du weit über 60 Konzerte, knapp an die 70, so wie ich es gesehen habe, die du schon rezensiert hast. Ja, beschrieben, mit deinen Emotionen das wiedergegeben. Woher glaubst du, kommt deine Liebe zum Schreiben? Es sind ja keine Aufträge. Das machst du ja aus reinem Herzensdunk sozusagen, weil du das liebst.
Ja, Support.
Liebst.
Das ist ganz einfach Support. Ein Support der Bands hier in Berlin. Woher kommt das? Muss man vielleicht so anfangen, dass ich früher schon für eine politische Zeitung geschrieben habe. Also als freier Journalist sozusagen.
Ah, okay.
Und das Schreiben hat mir eh immer gelegen. Ich schreibe ja auch Texte.
Kommst du aus dem Bereich Journalistik? Hast
Nee.
Journalistik studiert?
Ich bin knallharter Kaufmann. Bin Sportmanager, geprüfter und ich habe eine Qualifikation in Kulturmanagement, aber Schreiben hat mir irgendwie mit Worten, das konnte ich schon immer ganz gut, auch in der Schule schon, und dann habe ich da ein bisschen politisch gearbeitet ein paar Jahre und habe dann für eine Zeitung dort auch geschrieben, und deshalb fällt mir das, ja, leicht ist ein bisschen übertrieben, aber ich kriege das gut hin. Ja, meine Frau Mimi ist immer, oder meistens, ziemlich begeistert.
Sie sitzt auch mit im Raum, herzlich willkommen auch Mimi, schön. Ja. Genau, wir haben uns nur entschieden, dass wir beide miteinander sprechen.
Genau.
Und deshalb ist Mimi einfach ein bisschen still, aber sie regiert aus dem Hinterhalt sozusagen ihren Liebsten.
Ja, was ich machen wollte, war einfach, mich hatte gestört, dass nach der Maueröffnung, so muss man das ja sagen, schleichend dieser Prozess eingetreten ist, dass die Berliner Bands überhaupt in diesen Stadtmagazinen etc. ja nicht mehr stattgefunden haben.
Hast du den Eindruck? Oder ist
hatte ich den
so?
Eindruck, ist alles subjektiv. Ich hatte den Eindruck, das hat mich geärgert. Und daraus habe ich dann angefangen, mal die ein oder andere Rezension über eine Band zu schreiben, die wir beide, die Mimi und ich, live gesehen haben.
Ja.
So, und dann ist es ein paar Mal mehr geworden. Und dann kam Christoph Rinnert auf mich zu und hat gesagt, du musst unbedingt einen Blog machen, weil keiner über uns schreibt. Wie? Und da hat er gesagt, du musst das machen. Er hat gesagt, kann jemand helfen, wenn er das will? Also so. Und da hat er gesagt, nee, du musst das machen. Dann war das wie ein Auftrag. Seitdem mache ich das und werde von meiner Frau unterstützt. Und immer, wenn ich diese Musiker treffe, dann freuen die sich darüber.
Ja, ich finde das gut auch zu hören, weil natürlich, wenn man dich beobachtet im Außen so, also du kommst zu den Konzerten, du schreibst Konzertberichte, so nenne ich das jetzt einfach auch, und bist auch eng mit den Bands, da entstehen Freundschaften, so wie du auch gesagt hast, die natürlich auch dazu führen, noch tiefer einzutauchen, und die Türen öffnen sich dadurch auch natürlich noch ein bisschen mehr. Du kommst dichter ran an die Szene. Das macht es so transparent für mich, nochmal einen klaren Background von dir zu erfahren, eher als zu sehen, da ist jemand, der vielleicht zu viel Zeit hat, ohne dir jetzt nahezutreten, aber das ist natürlich auch krass, der Hintergrund. Ich meine, du arbeitest es ja auch wirklich, nochmal eine Empfehlung, auf deine Webseite zu gehen, die, wie heißt, sag du es mal?
altermann.com.
Wirklich eine Empfehlung, das ist jetzt kein Weichspieler, weil ich war die letzten Tage nochmal drauf, einfach in der Vorbereitung für unsere Folge hier. Du hast so unglaublich viele interessante Sachen darin. Es geht ja nicht nur um Bands, es geht um die Kultur per se und auch nicht nur in Berlin.
Ja, wobei deutschlandweit vielleicht nicht ganz so viel ist, aber wenn mich da was interessiert oder was stört, wie das Kölner Milowitsch-Theater, das zugemacht wird, weil da irgendeiner rumblickt und sagt, das darf so nicht sein, zu laut oder wisst ihr Geier was, dann findet das bei mir auch statt. Weil ich im Moment jetzt die Gefühl habe, dass wir ganz doll auch in Berlin unsere eigene Kultur, die gewachsene Kultur, kaputt machen. Das betrifft beide Stadtteile, also nicht nur West-Berlin. Ich bin gebürtiger West-Berliner. Ich habe sehr viele von unseren Clubs sterben sehen, in die ich früher reingegangen bin, auch hier in Spandau. Die paar Dinger, die da sind, das JWD ist ja bekannt, relativ, das muss zumachen, weil dann ein neuer Anwohner, der da vorher nie gewohnt hat, gesagt hat, die brauchen eine Feuertreppe, und das kann man 300.000 oder was das da sein sollten, kann keiner bezahlen. Oder das Amadeus, eine Legende in Spandau, weil plötzlich einer gesagt hat, er muss jetzt um 22 Uhr schlafen. Und da muss man irgendeinen Weg finden, weil die Politiker, die machen das nicht. Auch kein Lederer hier, dieser sogenannte Kultursenator. Da muss man eingreifen. Ich meine, wenn ich zum Beispiel hier in Spandau neben die Zitadelle ziehe, dann weiß ich, dass es da im Jahr 15 Konzerte gibt. Das weiß ich. Und dann kann ich nicht hinterher sagen, huch, die machen ja Konzerte, möchte aber, dass da um 20 Uhr Schluss ist. Da achtet unsere Politik nicht drauf. Berlin ist eben durch dieses Clubgeschehen ja so bekannt geworden. Und das hat ja Berlin auch ausgemacht. 24 Stunden geöffnet.
Und du bist auch der Meinung, dass davon nicht mehr so viel über ist, oder?
Nein. Das, und man muss wirklich vorsichtig sein, dass das nicht noch weniger wird. Zum Beispiel im Ostelb so kleine Clubs wie Zimmer 16 oder das Artstalker hier in Charlottenburg. Mhm. Da ist um 22 Uhr Schicht im Schacht. Das ist aber für die Kultur ist das Gift. Das ist Gift, weil sich die Künstler auch nicht mehr ausleben können. Was man bei einem Konzert hat und was so ein alter Konzertgänger wie ich, weiß nicht, wie viele 100 Konzerte ich gesehen habe. Ich war beim vorletzten Konzert von Bob Marley und wisst der Geier nicht. So, was ich will, ist die Interaktion mit den Bands. Nicht wie heute. Ich gehe nicht zu so einem Event, wo 1000 Tänzer auf der Bühne sind, sondern ich will das Handwerk sehen. Ich will wissen, wie der rüberkommt. Ich nenne das immer abrechnen. So ein Musiker rechnet ab mit dem Publikum. Das will ich spüren, ja, dass er arbeitet.
Wie meinst so. Du das? Erklär das nochmal.
Ich nenne das abrechnen. Ihr trainiert, also ihr probt, ihr macht, ihr studiert Lieder ein und hin und her. Und dann geht ihr aber auf die Bühne und wollt abrechnen. Ihr wollt dafür den Applaus haben. Ihr wollt das Ergebnis okay. sehen okay. oder hören.
Ja.
Und das will ich von der anderen Seite genauso. Wenn das dann eine Interaktion wird, du weißt, wie es bei euch manchmal ist, wenn ihr als Duo auftretet im Kings Pub, wo das ja noch geht, dann dauert das auf immer eine Stunde länger, das ganze Geschehen, weil einfach die Interaktion da ist. Und das können diese Clubs gar nicht mehr bieten, auch wenn sie es wollten. Ich denke auch, für den Künstler ist das nie gut. Wenn der plötzlich so drin ist und sagt, oh, jetzt habe ich sie gepackt und kickt auf die Uhr und sagt 22 Uhr, dann wartet. Ist nicht gut. Und wenn das dann mal ein toller Abend ist, wo alles stimmt, dann hört das einfach um 22 Uhr einfach auf und da ist keiner wirklich befriedigt mit.
Ja, da können wir uns jetzt wirklich um Kopf und Kragen reden. Ja. Ich glaube, da muss man einfach reagieren und in die Öffentlichkeit gehen. Vielleicht kann so eine Art von Podcast auch dazu führen, nochmal so die Gedanken anzurühren und sich auch, wie es vielleicht auch dein Gedanke ist, sich in Gemeinschaft zu tun und dagegen in irgendeiner Form anzugehen. Ich habe jetzt selbst nicht einen Plan.
Nee, gar nicht.
Und das ist schwierig.
Das Kuriose an diesem Sterben der Kultur hier oder nach 20 Uhr abschließend zumachen, ist ja, dass die Leute, die angefangen haben, damit das abzubauen, also die Zugezogenen, ja nach Berlin gezogen sind, weil Berlin hip ist. Und sie selber aber in großen Teilen dazu beitragen oder mit daran mitwirken, diese Hipness zu stornieren und wegzumachen. Und dann wohnt man irgendwann in Stuttgart.
Tatsächlich, das Bürgertum kam sehr schnell nach Prenzlauer Berg, da habe ich ja zu der Zeit noch gewohnt.
Ja.
Stuttgarter, ich lehne mich mal jetzt weit raus und mache einfach eine Kategorie auf Stuttgarter Bürgertum.
Ja, kann ich mit leben.
Da ging es in den Supermärkten letztendlich in Prenzlauer Berg, Boxhagener Straße, um so die Ecke, nur noch darum, wie die Immobilienpreise aktuell sind in der Gegend. Und ich dachte so, was ist hier los?
Boxhagener, da oben habe ich meine ersten Wecken gekauft. Früher hieß es Brötchen in Berlin und da habe mich mit dem Bäcker angelegt. Und der wusste ja nicht, was ich will von ihm. Ich habe gesagt, haben Sie auch Brötchen?
Kommen wir nochmal zurück zu dem ureigentlichen fast Instinkt, der dich hat losgehen lassen zu einer frühen Zeit der 80er, 90er. Ich meine, du kannst ja zusammen mit deiner Frau auch Kolumnen über die 80er in West-Berlin schreiben, was ja im Grunde schon eine verstaubte Geschichte in sich trägt, weil man viel gar nicht mehr darüber weiß.
Ja.
Da könnte man vielleicht nochmal ansetzen, vielleicht so eine Frage eingeworfen, hast du mal vor, ein Buch über dein Leben oder vielleicht ein Buch so im Tagebuch zu schreiben?
Du bist jetzt der Zweite, der mich das fragt.
Ja.
Ich denke, dazu bin ich zu, sagt man, phlegmatisch. Also weiß ich nicht, vor habe ich es nicht, aber weil du gerade die 80er ansprichst, ich glaube, Falco hatte gesagt, wer die 80er erlebt hat, der war nicht dabei, weil das war ja wirklich schnell, was da abgegangen ist. Aber es kommen eben teilweise Erinnerungen hoch, die ich dann mit verarbeite natürlich. Also ich habe in den 80ern gelebt, ich bin weggegangen, man kennt noch das Kant-Kino, dass da Konzerte waren. Ich war bei einem Konzert von Grönemeyer mit 12 Leuten im Kant-Kino.
Im Kant-Kino, okay.
1983 war das. Oder 82, nee, 83.
Das muss kurz vor seinem Durchbruch gewesen sein. Dann.
Ja, genau, eine Platte davor. Mhm. Und da waren 12 Leute, da gab es keinen Ordnungsdienst mehr und ich bin gekommen und da hat er gesagt, geh mal durch. Da hat man natürlich mit dem auch urische Interaktion gehabt, weil wir waren ja so wenige. Ja, so eine Erinnerung kommt dann hoch und die verarbeite ich dann mit halt. Und wenn das denn für Leute ein bisschen Geschichte ist, die sie mitnehmen können aus den 80ern, wenn sie da nicht gelebt haben, dann freut mich das natürlich.
Meine Frage, die ich noch so im Hinterstübchen habe, die ich gerne loswerden wollte, betrifft eigentlich auch deine Frau Mimi, genauso wie dich. Wenn die beiden durch die Clubs zieht und die Live-Konzerte so erlebt, was ist die wirkliche Faszination daran? Ich meine, ihr rappelt euch ja, ich nenne das jetzt so, ihr rappelt euch wirklich Wochenende für Wochenende auf. Was ist da wirklich die Essenz, wo man das so runterbricht und vielleicht wirklich mal ins Persönliche geht? Das eine ist, die Bands zu protegieren, das Ding nach außen zu bringen und die Kultur auch ein bisschen so belebend zu halten. Aber das andere könnte euch ja auch direkt betreffen.
Wenn ich jetzt von mir aus spreche, wahrscheinlich würde Mimi jetzt genau dasselbe sagen. Das ist der Spaß an der Musik, das ist die Musik selber. Das ist, dass es handgemacht ist. dass es unsere Musik ist.
Auch ein Stück weit Lebensgefühl.
Lebensgefühl und es ist unsere Musik, Gitarrenmusik. Jane leise, langsam, aber Jane auch vollen Hafer und ja, das ist eigentlich das, was uns motiviert und dass wir, was uns jetzt zunehmend motiviert, ist natürlich, dass wir die Musiker kennengelernt haben, ganz viele, und jetzt so eine Nähe haben, dass wir teilweise natürlich auch ganz wilde Geschichten hören. Und das ist ein Riesenspaß, wenn dann jemand was erzählt über Montreux, was da passiert ist oder
magst
so.
Magst du mal eine wilde Geschichte erzählen?
Nein, mache ich nicht.
Würde ich nie machen. Kann doch anonym bleiben.
Ja, also, nee, mache ich
okay.
nicht.
Gut, dann haben wir keinen Fame in der Folge. Naja.
Also, muss dazu sagen, jetzt spontan fällt mir keiner ein, vielleicht kommt es noch, aber dann können wir das anonymisieren. Aber
sehr cool, unterbrich mich einfach.
Aber in der Tat, es ist so, dass ich nichts mache, was jemand, mit dem ich zu tun habe, nicht will.
Mario, sicher hat sich ja auch die Live-Szene nicht nur in Berlin, aber wir sprechen ja gerade darüber, komplett gewandelt, so in den letzten Generationen, kann man ja schon fast sagen, es sind ja 3 Generationen, die das betrifft. Die Art der Musik hat sich auch verändert, ganz klar. Klar, viele Einflüsse, viele Styles sind mit dazugekommen, sind auch so verbunden, verwachsen. Früher gab es Heavy Metal, heute ist es...
Klare Grenzen, ja. So.
Ich glaube, die sind mit sich schon nicht mehr untereinander grün. Die Trash-Metaler mit den Goth-Metalern.
Dead-Metalern,
ja, Black-Metaler. Ne, genau. Und ich komme da schon gar nicht mehr hinterher. Nee. Natürlich hat sich auch alles gegenseitig beeinflusst. Was ist deiner Meinung nach das Deutlichste, was sich an der Musikszene, vielleicht bleiben wir in Berlin, verändert hat über die Jahrzehnte?
Ganz sicher hat sich geändert, dass heute alles ein Event sein muss. Das heißt, es muss knallen, Bums und Akrobatik und was alles auf der Bühne gemacht wird, damit die Leute kommen. Es interessiert sie auch nicht mehr, ob die live singen oder nicht, sondern sie wollen den Event. Und es gibt ja so einen ganz bekannten deutschen Kritiker, der mal gesagt hat, aus Versehen oder geschrieben hat in so einer Konzertkritik, die Rihanna hat nicht eine Silbe selbst gesungen. Der ist ja dermaßen durch den Wolf gedreht worden, auch von den Fans. Weil die das ja nicht interessiert. Die denken, da geht was ab. Das ist nicht meine Musik, das muss ich ehrlich sagen. Das hat sich bei den Veranstaltungen natürlich verändert, dass das oft nur ein Event noch ist.
Viel Plastik dann und
viel Plastik
vorproduziert.
Und viel nebenbei was ablenkt und Tänzer, unheimlich, Possies oder was. Also 80 Tänzer braucht keine Sau, ich will die Musik hören. So, das hat sich natürlich verändert. Und
gut, aber das ist insgesamt die Kultur. Ich meine, gehe ich heute ins Restaurant, ist ja dann auch gleich ein Live-Event daraus gemacht, wenn der Koch, das ist dann so eine Open Kitchen, wenn du dem Koch zuschauen kannst, wie er so seine vegane Kosten natürlich dann auch produziert und wie es an den Tisch gebracht wird, das ist dann alles irgendwie schon ein krasses Event. Ich will eigentlich nur vielleicht einen Teller Suppe.
Tipp für dich heißt Frontcooking, nennt man das. War bei meinem Restaurant auch so, also deshalb, aber die wurde so eingebaut, die Küche konnte ich nicht zuhören. Da war auch Frontcooking. Ja. Finde ich sehr angenehm übrigens, wenn man den Leuten dabei zukicken kann.
Aber natürlich gibt es auch da spektakuläre Events in dem Bereich der Gastronomie, das wirst du besser kennen, du kommst ja aus der Ecke, die für mich eigentlich nichts mehr damit zu tun haben, gepflegt mein Bier zu trinken oder
Kneipenkultur oder so.
Genau, ja. Genau.
Ist ja weg. Heute muss jede Kneipe oder jedes Lokal muss ja ein Programm haben, eine Identität, eine eigene, wenn möglich. Früher hat man gesagt, da ist eine coole Kneipe, da sind gute Leute oder so. Dann ist man hingegangen, hat man sich wohlgefühlt. Das ist zum Beispiel auch was sich verändert hat. Ja? Stirbt auch wieder ein großer Teil der West- und Ostberliner Kultur. Ja, ich will mal ganz deutlich sagen, dass dieselben Probleme meiner Meinung nach oder meiner Kenntnis nach ja nicht nur im Westteil sind, die Clubs sterben und dass da Ruhe gemacht wird, sondern das betrifft ja Ostberlin genauso, denn das war ja auch der Siedepunkt in der DDR. Wenn du wirklich was erleben wolltest, dann musstest du nach Ostberlin gehen. Also in Gera oder weiß der Geier, ob da so und viel los war, eher nicht.
Und tatsächlich in die Subkultur eintauchen, was
genau
dann damit begann, so wie ich das jetzt so aus der Ferne beobachtet habe, dass die ersten größeren Clubs mehrfach umgezogen sind, wegen dieser Ruhestörungen, alle möglichen, was ich dann einklagen, dass das Gebäude verkauft wird und so. Aber irgendwann, so ist mein Eindruck, ging die Luft aus den Unternehmen, aus den Clubs raus. Vielleicht liegt es nicht mal dringend nur an Corona, dass sich das alles so entwickelt hat. Das ist, glaube ich, nochmal so der Drops, der da oben raufkommt.
Ja, Corona war sicher nicht hilfreich. Ich denke mal, du musst das, was du gerade gesagt hast, dass die Luft raus ist. Natürlich geht einem Unternehmer, der einen speziellen Club hat, der eine Identität aufbaut, der dann drangsaliert wird, irgendwelche Schutzmaßnahmen drin zu bauen für unheimlich viel Geld. Die sind sauteuer, diese Decken, die dann eingezogen werden und selbst dann noch vertrieben wird. der baut ja eine Identität mit dem Club auf, und die mitzunehmen, das wird ja immer schwieriger, wenn du 3-4 Mal mit so einem Laden umziehst. Du ziehst ja nicht im selben Haus um, das ist immer, da geht's ja schon los. Du musst gucken, wo ist eine Räumlichkeit, die halbwegs genauso groß ist oder in ähnlicher Weise die Möglichkeit bietet, meinen Club mitzunehmen. Dann ist der 3 Straßen weiter, dann ist er im nächsten Bezirk.
Also ganz grob, wie sich auch die Kulturszene in Berlin so verschoben hat von Bezirk zu Bezirk. Ne? Ja. Früher war es Mitte, jetzt ist, oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch Neukölln ist, Friedrichshain war es eine lange Zeit, vielleicht mergt sich das auch alles so zusammen, dass die Clubs dann auch entsprechend umziehen.
Zum Glück haben wir sowas noch, obwohl mir manchmal da auch der Gedanke so durch den Kopf geht, dass da auch viel eigentlich nur noch ans Geschäft gedacht wird und nicht mehr so, ich glaube, so, wenn die Leute mit den SO36-Machern reden würden, die als Erste diesen Club gemacht haben, ich kenne die nicht, muss ich gleich dazu sagen, die haben das gemacht, weil sie einen Raum brauchten für Punk. Ab Jeter, für Pogo, das musste knallen. Dann haben die da wahrscheinlich einen Holztresen reingestellt, wenn überhaupt, und haben da ihr Ding gemacht. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Ja? Heute können oft nur Leute, die sowieso schon Geld haben, sowas machen.
Ich würde gerne mal zu deinem Brand kommen, was du dir selbst auferlegt hast, was ja keine Bürde ist, im Gegenteil. Das ist ja nochmal eine transparente Selbsterfindung, Neuerfindung deiner selbst, deiner Person. Deine Hausmarke Alter Mann. Ich denke, jeder, der schon mal von dir gehört hat, weiß sofort Bescheid. Alter Mann, eher als deinen bürgerlichen Namen, Mario Sperling.
Im Großen und Ganzen ist das so, ja. Wir werden angesprochen unterwegs manchmal. Oh, alter Mann. Und dann macht schon Spaß.
Genau, du bist ja auch schon so weit, also in der Szene so, okay, die Tür geht auf, du bist vielleicht auf der Gästeliste mit Alter Mann und Mimi. Du hast auch Shirts, du hast Merchandising, will ich gar nicht dazu sagen, aber du hast Shirts, die du dann auch Freunden, befreundeten Bands gibst und die sie auch gerne auf der Bühne tragen, die dann irgendwie doch zum Merch werden, weil sie auf Fotos sind und so. Und
ja, genau.
So schleichst du dich rein, auch mit deinem, ich sag mal, mit deinem Outfit, mit deinem Brand, des Hutes, was ja auch ein spezielles Teil ist.
Das ist ein Pork Pie, also die Art nennt man Pork Pie. Irgendwie wollte ich immer Hut tragen.
Ja.
Die Basecaps sehen mir, Jelinde, ihr sagt, auf die Nüsse. Darf man das sagen bei dir so?
Du kannst noch tiefer reingehen.
Nein, okay. Und ich hatte diesen Hut dann mal gesehen irgendwann und habe gesagt, das ist cool. So einen Hut finde ich einfach cool. Und dann habe ich mich erkundigt. Irgendwann war dann die Zeit reif. Das war schon zu Mimis Zeiten, weil Mimi kennt man ja auch eigentlich gar nicht ohne Hut. Und dann habe ich gesagt, du, ich muss einen Hut tragen.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, oh cool. Und dann hat er gesagt, aber es gibt eine ganz bestimmte Art, die ich tragen will, wenn mir die passt, so habe ich damals gesagt, richtig? Dann trage ich Hut und das war dieser Pork Pie.
So, und genau dieser Pork Pie, ich kannte den Namen noch nicht, aber der fällt mir ein, den sehe ich immer wieder bei einem meiner Top-Favoriten als Bassist, bei Markus Miller. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Markus Miller, also, sicher, ja.
Super.
Sicher, dat.
Einer von denen, und ich war vor 2 Jahren, nee, vor Corona, in einem Konzert bei ihm im Metropol. Und die wirklich eingefleischten Markus Miller-Fans, ich bin auch irgendwie schon so, aber letztendlich habe ich nicht das Hutgesicht für ihn, für diesen Hut. Du hast dann irgendwie 40 Markus Miller im Publikum stehen sehen.
Ja.
Also als Bekenntnis zum Altermann.
Ja, die sind mit Sicherheit alles Altermann-Fans.
Ich kann das nur unterstreichen, es steht dir wirklich, wenn wir schon bei den Worten sind, wie Arsch auf Eimer.
Gut.
Du hast ein perfektes Gesicht dafür und behalt ihn einfach auf. Genau.
Okay.
Zur Namensgebung kann man dazu was sagen? Du bist ja nicht allein im Grunde mit dem Namen Alter Mann. Also da gibt es jetzt nicht von der Begrifflichkeit Menschen, die sich so nennen, aber wenn man sich so in der Musikszene umhört, weiß ich, von Knorr-Carter gibt es einen Song Alter Mann. Gibt es da so eine Inspiration oder Rammstein Alter Mann, was ja auch eine spezielle Lyrik nochmal in sich trägt, so ein Typ, der auf einer Insel ist und irgendwie ins Selbstgespräch kommt. Ich erinnere mich so an so eine Textzeile, die ich nicht so hundertprozentig wiedergeben kann, aber es geht da so in der Art darum, dass du nur erkennst, wenn die See ruhig wird, durch dein Spiegelbild, wer du wirklich bist. Wie bist du auf diesen, abgesehen von dem immer reifer werden, wenn man das so formulieren darf, wie bist du darauf gekommen, dich so zu nennen? Oder gab es von außen irgendwie so eine...
Also wäre schön, wenn es so einen philosophischen Hintergrund hätte, ja. Könnte man bestimmt was draus stricken.
Wir können es auch ganz einfach halten.
Aber es ist relativ einfach. Wie gesagt, habe ja schon mal gesagt, dass ich mit meinem Neffen Musik gemacht habe, diese draußen nur Kännchen-Ding. Mhm. Das ist ja mehr so ein bisschen so eine Hip-Hop-Geschichte, Hip-Hop-Sprechgesang.
Darfst du denn schon darüber sprechen? Oder ist
Na,
es
das ist ja draußen. Das kann man ja auf meinem Facebook-Account anklicken. Draußen nur Kännchen. Das war schon immer so. Der ist ja 2017 erschienen. Und im Rahmen dieser Arbeit habe ich dann natürlich, also er hat die Musik gemacht, ich den Text. Und wir beide zusammen haben dann die Nummer gebaut.
Cool.
Er hatte Ideen mit der Musik. Und dann habe ich natürlich auch meine Ideen eingeworfen. Und manchmal hat er dann gesagt, ja, ist gut, alter Mann, alter Mann. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich schon sowas mache, dann muss ich unbedingt einen Künstlernamen haben, ist ja klar. Und dann habe ich gesagt, na, der sagt doch immer alter Mann zu mir, ja. Aber er sagt eben wie ein Berliner. Ein alter. Berliner sagt alter Mann.
Ja.
Und dann hat er gesagt, das ist es. Und er wartet. Mittlerweile ist er auch im Ausweis eingetragen.
Wow, hast du die gegönnt?
Ja, ja. Also als Künstlername eingetragen, macht es schwerer, mir den zu klauen. Oder zu verbieten oder wie auch immer.
Genau,
ja.
Genau.
Ja. Nee, ist eingetragen und das Logo ist hinterlegt und alle so eine Sachen. Nicht, weil ich damit was verdienen will, sondern weil ich einfach bitte der Altermann sein möchte. Und
das war ja das, was ich so eingangs noch mit reinbringen wollte, dass es nicht so den Hintergrund hat. Natürlich dachte ich das zu Beginn, dass du eine eigene Marke daraus machst. Den habe ich so eingangs gesagt.
Ist ja das eine Yvonne.
Ein Brand im Grunde. Aber das war nicht deine Intention. Also natürlich wolltest du deinem Baby irgendwie einen Namen geben und dich damit identifizieren. Jünger werden wir alle nicht. Und klingt ja auch nach Berlin. Das hat ja Berliner Kolorit. Du stehst ja auch bekennend dazu, zu Berlinern.
Ja, seit 2000, ja.
Was ich versäumt habe, ist eigentlich, eingangs wollte ich dir anbieten, dass wir zumindest 3 oder 4 Minuten komplett abberlinern. Weil ich so ursprünglich aus dem Land Brandenburg komme.
Ja, okay.
Und da ist das Berlinern ja noch heftiger. Also das wirklich klingt noch derber und fieser und richtig aus der Gosse so. Und vielleicht habe ich mir aus diesem Grunde das irgendwann sehr früh schon abgewöhnt und bin mehr der Hannoveraner.
Ja, der Hannoveraner, naja, da wäre ich aber vorsichtig. Es gibt 2 Studien zu den Niedersachsen. Die eine Studie sagt, sie sprechen das beste Hochdeutsch. Und die zweite sagt, sie sind die dümmsten Deutschen. Jetzt würde ich überlegen, was ich mache. Ich für meinen Teil Berliner weiter. Wa?
Meistens ist ja so, wenn ich unterwegs bin in Bayern oder in Thüringen oder in Sachsen, dass ich dann so ein bisschen den Dialekt übernehme oder annehme.
Ja, okay.
Aber jetzt mit uns beiden ist es noch, ich warte noch auf den Thrill für mich, dass ich richtig los Berliner. Ja? Hätte ich schon Lust drauf, einfach also, um Kolorit zu transportieren.
Ich bin ja im Vorfeld dieses Gesprächs und natürlich von dir auch darauf angesprochen worden oder irgendwie ist das rausgekommen. Ich spreche jetzt so, wie ich immer spreche. Das ist meine Art Berlinern. Und wenn du Fernsehen guckst, dann darfst du bitte nicht hinhören, weil wenn ein Niedersachse versucht zu Berlinern als Schauspieler, dann sitze ich hier, Mimi kennt das, und raste sofort aus, weil das mit dem Berliner Dialekt nichts zu tun hat.
Aber es gibt ja einen Hintergrund, weshalb du jetzt konsequent Berliner hast. Das
ja, die
hast
Bayern,
du mir mal erzählt.
Ja. Ja, ja.
Nee, das hast du mir mal erzählt. Dass es da einen Hintergrund gibt, dass du in deinem Job damals als Kaufmann, so sagtest du das ja.
Nee.
Ah, okay.
Der Hintergrund war wieder viel einfacher.
Schön. Ich liebe Einfachheit.
Es gab ja immer, also man hat immer von den Wessis, von den Westdeutschen, für uns waren ja alle ab Hannover, also ab der Zonengrenze waren Wessis. Für uns Westberliner waren das Wessis.
Ja, verstehe.
So. Ja. Muss man weiß vielleicht auch nicht jeder. So. Und die haben immer gesagt, die Berliner, also diese Berliner ist ja Kacke. So, wie hört sich denn das? Dem versteht man nicht. Und was die alles erzählt haben. Und dann gab es eine Zeit kurz vor dem Millennium, da war im deutschen Fernsehen eine bayerische Mundartsendung nach der anderen. Also Krimis, Filme, Serien, alles auf bayerisch. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und dann Mundart. Das heißt also, du verstehst ein Drittel nicht von dem. Also wenn sie richtig reden, ist ja fast gar nichts mehr. Die Schwaben sind noch schlimmer. Da habe ich gesagt, so, wenn das so ist, dann Berliner ich nur noch. Weil das Berlinern für mich persönlich, man kann mich da gerne berichten, mehr Hochdeutsch ist, als wenn ein Bayer bayerisch spricht.
Da bin ich ganz bei dir. So. Das wird nicht jeder so sehen.
Nee, mag ja sein. Aber wenn du die beiden nebeneinander dir anguckst, dann spricht der Berliner, der richtige Berliner, der Berliner hat, ein saubereres Hochdeutsch mit seinem Dialekt als ein Bayer oder ein Schwabe. Und das hat mich einfach aufgeregt. Und deshalb habe ich dann, egal ob im Job oder nicht, das war vielleicht das Ding mit dem Job, dass ich gesagt, ich spreche nur noch, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also, aber ich habe dann, und das ist richtig, da hast du wieder recht, auch in meinem Job.
Ja.
Nicht mehr Hochdeutsch. Also in
dass du irgendwann entschieden hast, nachdem du aus dem Job raus bist, jetzt einfach mal wirklich wieder Mario oder alter Mann zu sein sozusagen, dass du dann losgelassen hast und gesagt hast, so jetzt könnt ihr mich mal alle. Ich geh
das
einfach
war schon früher, viel früher.
Okay. Mhm.
Das war zum Millennium 2000.
Also ihr könnt mich bedeutet im Business, Kontext.
Ist mir egal jetzt, aber ich habe dann wirklich gesagt, ich spreche jetzt so, wie ich sonst spreche. Und lasse dieses, ja, vielleicht gewollte Hochdeutsch oder wie auch immer, diese Business-Hochdeutsch, sagen, wollen wir es so nennen? Ja, so kann man das sagen. Lasse ich weg, ist mir jetzt egal. Und das habe ich dann von 2000 an auch weggelassen einfach. So bums aus. interessiert mich nicht mehr. Also ich spreche ja zum Teil Hochdeutsch dann auch, weil man das ja auch macht, auch als Berliner. Da sind da Situationen, wo du einfach klare Deutsch sprichst.
Auf deiner Webseite bietest du einen bunten Mix aus interessanten aktuellen Veranstaltungen an, wie natürlich Konzerte, aber auch Ausstellungen. Die ist wirklich mega aktuell, deine Seite. Das heißt, du kannst jetzt draufklicken und sagen, okay, im Oktober gehe ich dahin. Und es sind für mich auch so Events, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Wie recherchierst du die Sachen?
Also da kommt mir sicher zugute dieser Facebook-Account auch. Denn Facebook, wissen wir alle, baut Logarithmen. Facebook weiß mittlerweile, dass ich mich mit Musik beschäftige. Und zwar nicht mit Lady Gaga oder irgendwelchen Mainstream-Geschichten, sondern mit Bands, die entweder im Amateurbereich oder im semiprofessionellen oder auch im professionellen Bereich tätig sind, aber eben nicht so bekannt. Facebook weiß das mittlerweile. Das heißt, ihr kriegt eine ganze Latte an Vorschlägen dann immer. Und natürlich auch von den Clubs, die wir so im Allgemeinen öfter frequentieren, kommen natürlich auch die Annoncen. Und dann ist es eigentlich, wie bei meinen Konzertbeschreibungen, eine relativ subjektive Geschichte. Ich gucke mir das an und sage, das interessiert mich, das veröffentliche ich.
Auch so aus dem Impuls, wie das du über die Schließung des Milovic-Theaters in Köln geschrieben hast, was ich so überhaupt nicht mitbekommen habe, erst durch deinen Artikel. Von daher finde ich das mega spannend. Du stellst auch da, was ich umso spannender finde, weil ich komme eben ähnlich aus einer abklingenden Kultur, der Cover für Vinyl. Wir sehen ja bei dir auch eine Reihe an Platten noch, an Vinylplatten.
Ich habe leider mal 800 Stück verkauft, ich Depp.
Ja, wohin damit? Und wann hören vor allem?
Wegen dem Umziehen und so, aber da waren ein paar bei Silver Apples, würde dir nicht sagen, das Original kostet heute, möchte ich gar nicht wissen.
Nee, ja. Sagt mir tatsächlich
nichts. Ja, Silver Apples war Soundmusik, aber ganz wirre. Also da musstest du schon vielleicht das ein oder andere Bier mehr drin haben.
Du sollst nicht mehr nüchtern sein oder nicht und frei von Drogen.
Ja, ich will es so nicht ausdrücken, ja.
Okay.
Aber es verjährt, war ja mittlerweile, ja.
Ist schon lange her, ist schon genau verjährt. Okay. Also es geht mir jetzt nochmal um die Vinyl-Cover-Art, die du auch auf der Webseite präsentierst, also von denen, die die Pink Floyd-Sachen gemacht haben zum Beispiel.
Ja.
Da wirst du die Namen besser kennen als ich kenne sie gar nicht.
Hypnosis hieß die Firma. Und das war eine Ausstellung bei einem Bekannten von uns, bei John Colton, der die Browse Gallery in Berlin macht. Ja, kann man auch im Internet so finden, Browse Gallery. Der hat jetzt als letztes Riesending zum 50-jährigen Bestehen von Tonsteine Scherben, haben die ein Buch rausgebracht, haben die eine Ausstellung gemacht, haben die ein Konzert gegeben und so was. Also ganz hochwertige Geschichten macht der. Kennengelernt haben wir ihn durch diese Hypnosis. Geschichte, also die Ausstellung in der Browse Gallery, auf einen Hinweis durch Herrn Jürgen Demel. Immer ja Bassist bei Nena, der hat das irgendwie aufgetan und hat da einen Hinweis, also dass er da war, und dann haben wir gesagt, oh weia, müssen wir hin. Und da habe ich dann vor dem Cover von House of the Holy gestanden, vor dem Original, und da habe ich gesagt, so dicht war ich Led Zeppelin noch nie. Ja.
Guck mal, das kann man ja komplett extrahieren. Da hat ja die Musik im Grunde schon natürlich eine Verbindung, ganz klar.
Ja.
Ist ja dadurch auch entstanden, aber es ist ja ein eigenes Kunstwerk.
Ja, so. Absolut.
Das findest du ja heute, klar, gibt es noch Cover-Artwork für CDs oder vielleicht auch für sicher Vinyl, aber es hat bei weitem nicht mehr diese Gewichtung.
Nein.
Wie damals zum Album, ne?
Man kann da vielleicht über einen Led Zeppelin, oder war der Pink Floyd, über einen Pink Floyd, genau, Pink Floyd Cover.
Meinst du das mit dem Schwein, mit dem umgekehrten Schwein?
Wie die da fliegen, nee, Pigs nicht. Da geht es um so eine Badewanne, die auf dem Cover drauf ist, und da ist irgendwie ganz viel Dreck in der Badewanne. Und da hat er uns dann die Geschichte erzählt, wie das überhaupt entstanden ist, wie viele Fotos das sind, bevor dieses Cover so war, wie es war. Das würde ja heute keiner mehr machen, mit Zeichenprogrammen und dat und was das alles gibt. Zick, zack, zack, wird das gemacht. Aber das ist wirklich Handwerk.
Ich empfinde, heute ist es eher sogar, dass es alternativ runtergebrochen wird, dass es mehr so ein Moment ist, mehr sogar Instant-Fotos sind.
Ja.
Und man sagt so, oh, das ist ein Schnappschuss aus dem Auto raus.
Sieht gut aus.
Ja, das hat so einen gewissen, so eine gewisse, es ist nicht prätentiös. Also es ist einfach so, ja, so wie vielleicht die Musik, wir wollen nicht zu sehr auf dicke Hose machen, sondern sind einfach so im Moment und schnapp, haben den Fokus vielleicht auf so ein verwaschenes Foto und dann haben wir es vorne drauf. Ich glaube, das ist eher so ein, hat aber auch was mit Lebensgefühl, mit Veränderung zu tun.
Mit der Zeit. Ja. Aber das war eben das, bei dieser Ausstellung das Gigantische, dass man da vor den Peter Gabriel da diese Scratch-Cover von, wo auch Salisbury Hill drauf ist und so. Also wie das gemacht ist und wie man es dann sieht. Und wenn ich habe mal Offset-Druck gemacht. Mhm. Bei Butterbeck kennt kaum noch einer in der Werbeabteilung. Da habe ich Offset-Druck gelernt, richtig, mit einer roter Print-Kettenabnehmermaschine. Dann habe ich so davor gestanden und habe mir das angeguckt. Und der John saß an seinem Tisch vorn und hat mich beobachtet. Und ich habe von der Seite mir die Cover angeguckt und habe zu Mimi gesagt, das ist ja Offset-Druck, keine Elektronik-Scheiße, sondern richtig Handwerk. Also die müssen da auch urisch dran gedruckt haben, um das so hinzukriegen. Das ist ja nicht so einfach. Mhm. Und dann ist er, und so ist es passiert, da ist der Colton dann aufgestanden, der John, und hat gesagt, was ich so gucke da. Und dann habe ich gesagt, das ist doch Offset-Druck. Und dann hat er gesagt, ja, das hat bis jetzt noch ja keiner gesehen. Mhm. Ja, und dann hat, und dann so sind wir ins Gespräch gekommen und der ist ein ganz lieber Bekannter mittlerweile und macht, wie gesagt, als Tipp super, super Sachen. The Browse Gallery.
Können wir nochmal in die Shownotes mit reinpacken, ja, dass wir so einen auf jeden Tipp Fall haben. Ich wollte dich fragen, ob aus dieser Cover Art, die du jetzt auch nochmal mit auf deine Webseite genommen hast, damals eine Sammlerleidenschaft geworden ist, aufgrund dessen, dass du das grafische Auge hast. Man kann es ja nicht loslösen von den Bands, von den Heroes damals, die man vielleicht wirklich noch verehrt hat. So erinnere ich mich, dass die Purple war, Black Sabbath und so. Ja. Bin auf Knien gerutscht, weißt du.
Kann das ich nachvollziehen.
Ist heute irgendwie schon anders, weil es, ich will nicht sagen inflationär ist, aber es ist alles natürlich offener. Die Bands sind dichter, sie sind ja fast im Wohnzimmer. Ozzy Osbourne spricht zu uns, der ist immer online, er ist immer präsent, eine andere Geschichte. Aber kann man schon sagen, dass es so eine Art Sammlerleidenschaft ist, die daraus entstanden ist, aufgrund dessen, dass diese Vinylplatten damals so eine krasse Coverart hatten?
Das war damals Teil der Kunst. Das kann man nicht wirklich voneinander trennen. Hm. Diese so ein LP-Cover hatte ja viel mehr Platz auch. Ja, das ist ja eine Platzfrage. Wenn ich heute eine CD sehe, dann ist das so ein kleines Viereck. Hm. Und die konnten sich sozusagen auf 32 mal 32 oder was das war, jetzt habe ich nicht genau im Kopf, aber so ungefähr ist es ja. Dann haben die natürlich von vornherein das erstmal betrachtet wie ein Gemälde, das ganze Ding, ja, und haben das dann zusammengebaut. Das hat was mit Kunst zu tun.
So, und du hast die Platten als Sammler ja dann letztendlich, weil du die ja gesammelt hast, auch gar nicht abgespielt.
Ja,
du hast eingeschweißt ins Regal gestellt.
Ich habe sie mir schon angehört, ja. Bei manch einer hätte ich sie lieber eingeschweißt, das ist wohl wahr. Mhm. Zum Beispiel bei dieser Silver Apples, aber habe ich mir angehört. Meine LPs waren zum Anhören da. Aber es war schon so, dass ich mich über die Cover auch gefreut habe und habe sie mir angeguckt. Ja? Mhm. Wenn du von den Temptations das Masterpiece nimmst, das war meine erste LP mit Prägedruck war, fand ich super. Ja, in 3D so, ja. Das konntest du dann so gegen das Licht halten und dann sind die so rausgetreten. Das hatte was damit zu tun, dass die Bands damals auch gesagt haben, ist meine Meinung, wir veröffentlichen nicht nur die Scheibe, sondern wir müssen auch was bieten, wie sie verpackt ist. Ja,
ja.
So.
Ich würde mal so ein bisschen auf dich als Typen zu sprechen kommen. Ich bin ja kein Zahnarzt und werde nicht auf dem Nerv rumbohren. Was ist der Motor dafür, dass du so aktiv bist?
Meine Motivation ist relativ einfach zusammengefasst, weil ich das machen will. Ich will die Leute unterstützen. Ich bin kein Heiler, aber ich will, dass das wieder wahrgenommen wird. Dass es in Berlin immer noch diese Art Kultur gibt von ganz vielen Bands. Und es gibt riesig viele Bands und es gibt ganz, ganz viele Bands, die richtig toll sind. Ja, wenn man zum Beispiel The Cream nimmt, drei junge Leute, die Musik, also The Cream mit K nennen die sich.
Ah, okay.
Und da ist der Jakob Teiter an der Gitarre, ein wunderbarer Gitarrist, junger Mann, also der haut dir die Ohren weg. Dass es immer wieder Leute gibt, die so eine Musik nehmen, der kann die unmöglich live gehört haben. Geht gar nicht, weil er viel zu jung dazu ist. Hm. Aber dass es auch heute noch so eine Leute
diesen
gibt,
Spirit
die sich,
gibt,
ja, diesen Spirit, die sich damit beschäftigen. Deshalb mache ich das, weil ich will, dass man das wahrnimmt. Hm. Ein Denkmal will ich mir nicht setzen. Hm. Das habe ich nicht vor. Also ich kann sowieso nicht mehr verschwinden. Ich habe mal gefilmt. Also von daher, solange wie sie diese Konserven aufheben, bin ich sowieso präsent. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Das ist nicht meine Motivation, aber wenn was bleiben würde, dann wäre ich ganz schön froh, glaube ich. Falls ich da irgendwann mal auf der Wolke sitze und runtergucken kann, weiß ja keiner genau, wie das weitergeht. Mhm. Aber dann würde ich mich schon freuen.
Ja.
Aber ich mache es nicht, damit es so wird.
Ja.
Ja. Also damit dann jeder weiß oder in irgendeinem Geschichtsbuch drin steht, alter Mann, gab's mal, wenn das mal bei Wikipedia steht oder was, dann würde ich mich genauso drüber freuen, aber das ist nicht meine Motivation.
Mhm.
Ist es nicht.
Alter Mann macht Texte und macht auch Musik. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass du aktiv ja auch damals schon Musik gemacht hast. Ich sehe bei dir eine Reihe an Gitarren, sogar Bässe. Du bist eher Bassist als Gitarrist.
Wollte mal einer werden, aber das kann ich nur meiner Frau zumuten. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Ich habe mal richtig Unterricht genommen bei dem Bassisten von Passover Blues. Da komme ich jetzt nicht auf den Namen direkt.
Tatsächlich Passover Blues, da habe ich mal gespielt.
Ja, super Band mit Rolly Beck und so. Er ist dann weggezogen an die Ostseeküste, ist dort Musiklehrer und bei Passover Blues zum Beispiel aktiv. Und dann hat sich das irgendwie zerschlagen. Ich habe keinen anderen Lehrer gehabt und muss ehrlich auch zugeben, dass ich mit den Fingern auch nicht mehr so kann. Aber
auf jeden Fall hast du mehr als eine Affinität und du hast früher, da kommen wir nochmal ganz kurz zurück, als DJ schon aufgelegt, mit 15, 16 in Jugendhäusern, ja, die es ja so gar nicht mehr gibt. Nee, was war denn da los damals?
So genannter Tanzabend. Ja, da war man DJ. Das war also einmal die Woche. Ich bin in Siemensstadt aufgewachsen. Ich hatte also das Glück, 4 Stück von diesen Tanzabenden um mich rum zu haben.
Da warst du im Grunde Schallplattenunterhalter.
Da war ich, das hieß damals DJ, Disc-Jockey.
Disc-Jockey.
Ja, okay. So. Mhm. Heute würde man das differenzieren, da war ich Schallplattenunterhalter. Wir mussten damals einen Spannungsbogen erzeugen und den halten. Ja, damit der Abend ein Erfolg wird, was ja heute ja nicht mehr passiert. Heute ist ein DJ ja nicht das, was wir waren. Wir mussten also erstmal die Tanzfläche voll kriegen und dann hast du da dran gearbeitet, dass sie nicht mehr leer wird. Für stramme 10 Mark die Stunde. Das war damals, wenn man jetzt runterrechnet, wie alt ich heute bin, könnte man sagen, ein richtig fettes Geld.
Na, ja, ich würde sagen, du hast deine Marie geerntet, auf jeden Fall.
Und Ossi eben, ja.
Ich finde ja, dass du so schön, so nehme ich dich wahr, so schön im Hier und Jetzt bist. Ich sehe da ganz viel Neugierde, Herz und Liebe für das Kulturelle, aber vor allem für die Musik. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass du selbst Musik gemacht hast. Das wollte ich jetzt kurz anklingen lassen. Jetzt aktuell spielst du kein Instrument. Du hast das deine 2 Songs, also ein Song ist eine Arbeit und da wird immer wieder mal was punktuell kommen.
Mich treibt das natürlich. Das ist immer bei mir in der Schwebe, dass ich irgendwas machen will mit Musik. Und ich habe auch mit manchem Musiker, der hat mich auch schon angesprochen, dass er was machen will. Und da muss man dann kicken, dass der Text stimmt.
Da bin ich ganz dicht bei dir, dann auf dem Herweg. Und hatte ich auch so kurz im Hinterkopf, frag ihn doch mal, ob er nicht irgendwie Bock hat, tatsächlich, also ich denke an Alter Mann, an dieses, ja, Brand, das Ding irgendwie, vielleicht jetzt nicht, sieh's mir nach, nicht Frank Zander-mäßig, aber irgendwie in so einen Kontext zu bringen, guck mal, okay, das ist einer, der aus der Szene kommt und selbst auch Musik macht und auch tatsächlich noch was zu sagen hat.
Ja.
So, weil du schreibst ja auch Texte.
Ich schreibe Texte und meist haben die, wie früher, wir hatten das gerade mit Spannungsbogen, früher hat man die Texte, dass man eine Geschichte erzählt hat, die vorne anfing und hinten aufhörte und dazwischen hat sich der Text entwickelt. Wie auch immer, ob es um Liebe ging oder um den Job oder sonst irgendwas. Heute braucht man weder eine Zeitform, man kann von heute in morgen springen, sowas gab es früher gar nicht. Und der Inhalt ist auch völlig egal. Ich habe da mal drüber einen Bericht gesehen von einem Produzenten, wie das heute gemacht wird. Vergiss alles, hat der gesagt, was du kennst. Meine Texte sind nach der alten Marke. Die haben Anfang, die haben Ende. Sie sind oft mit einem politischen Touch. Also das war schon immer so, wenn man sich das mal anhört. Auf meiner Facebook-Seite, Alter Mann, kann man eingeben, komm immer als erster Eck. Da kann man sich das anhören. Das ist durchaus ein politischer Text und passiert halt immer, wenn ich sowas schreibe. Und wenn dann der Musiker zu mir kommt, dann muss ich natürlich auch einen Text dafür haben, dass ich mit seiner Musik was machen kann. Ja? Oder ich habe eben jemanden, der sagt, gib mir den Text, ich mache die Musik. Also das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ja?
Und du bist da auch komplett losgelöst. Also dir geht es nicht um Genres?
Interessiert mich nicht. Es muss gut sein, das ist alles. Es muss gut sein, es muss klingen und das war's.
Der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin wird es schon gefiltert haben, denn du hast von den Temptations gesprochen, du hast von Led Zeppelin gesprochen, von knarrenden Gitarren. Also im Grunde ist da alles bei. Da bist du jetzt nicht so eine Sparte, so eine Schublade. Und
Tracy
auch gar
Chapman
nicht auf.
Oder was sind schöne Sachen? Habe ich alle da? Ist alles da? Wir haben fast 400.000 Lieder auf Festplatte hier, Mimi und ich. Also wir sind eigentlich eine eigene Radiostation, wenn wir das wollen. Und da ist einfach alles bei. Muss gut sein. Das ist es. Ja, so. Dann ist es okay. Und da ist mir egal, ob es knallende Gitarren sind oder ob einer sagt, ich habe für den Text eine Idee, das machen wir schön mit Spanisch, auf Spanisch, so mit einem Flamenco-Thema hinter oder irgendwas. Ja.
Das kommt dann so, wie man es
genau,
fühlt.
Genau, ja. Lass es fließen, Pantare.
Du hast davon erzählt, dass du auch politische Texte schreibst. Also vielleicht nicht, ja, oder anarchistische Texte. Da komme ich so ein bisschen auf den Trip, was ich bei dir auch gesehen habe, dass du hin und wieder Punkte setzt zu jemandem, dem ich noch nicht so begegnet bin, künstlerisch. Das ist Erich Mühsam. Du hast über ihn schon mehrfach geschrieben, ja. Und ich habe mich dann nochmal mit ihm beschäftigt und dachte so, wow, okay, das passt eigentlich wirklich zu alter Mann. Vielleicht kurz zu ihm, er war in einer sehr heiklen Zeit zur Weimarer Republik, auch davor schon und dann danach natürlich auch, leger gesagt, auch Anarchist oder Systemkritiker.
Er war schon Anarchist wohl, ja.
Er ist dann den Linken beigetreten, Weggefährten waren Heinrich Mann, Thomas Mann, Leon Feuchtwanger und Frank Wedekind. Schlussendlich ist er im Zuge des Reichstagsbrandes verhaftet worden und da gibt es eben auch die Geschichte, die man lesen kann. Nach 18 Monaten wurde er dann hingerichtet im KZ Oranienburg. Wenn man dies über jemanden liest und erfährt, so wie ich, relativ frisch auch, weil man liest, dass er schon zu Schulzeiten zum Beispiel in der Untersekunda relegiert wurde wegen sozialistischer Umtriebe. Und wir müssen davon ausgehen, das war 1897.
Das war ganz böse.
Da gehen einem meiner Meinung nach seine Lieder und Gedichte, und er hat ja auch Theaterstücke geschrieben, noch intensiver unter die Haut. Wie geht's dir denn mit solchen Leuten, die schon, ja, die verschwinden ja schon fast wieder, weil man nicht sein poetisches Öhrchen öffnet, sein poetisches Auge.
Ja, man muss schon suchen, ja, in der heutigen Zeit. Das ist aber ein Fehler unseres Schulsystems, dass so eine Sachen nicht angesprochen werden, ja, heutzutage. Das ist ganz schwierig, auch gerade wenn man KZ nimmt. Also wir sind damals mit jeder Klasse, also jede Klasse ist ins KZ Sachsenhausen gefahren damals, noch zu DDR-Zeiten. Das heißt also ellenlang mit einer S-Bahn durch die DDR gereist, um dann da anzukommen und dann waren wir da und dann wieder zurück nach West-Berlin. Also das hat bei uns jede Klasse gemacht, das war Fakt. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Wenn ich manche Schüler höre, die haben ein halbes Jahr über die Zeit von Hitler Unterricht, über das Dritte Reich ein halbes Jahr, das ist ja ein Witz. Deshalb kommt das auch, dass viele das nicht mehr reflektieren, was da ist da überhaupt passiert. Ja, die hauen da einfach irgendwelche Sprüche raus. Erich Mühsam ist ja durch, muss man ehrlicherweise sagen, durch unseren Freund Ralf Trotter-Schmidt, der mal bei Interzone gespielt hat, sehr präsent geworden, weil er ein Bühnenprogramm gemacht hat. Mhm. Was unglaublich toll ist, kann ich nicht anders sagen. Und er hat das auch mit Jim Rakete zusammen verfilmt. Der Mana heißt dieses Video. Das hatte ich auch bei mir auf der Seite mit freundlicher Genehmigung. Kann man auch bei Alter Mann kommen, glaube ich, anklicken.
Ich finde cool, wie dicht du dann kommst, wenn du sagst so Alter Mann kommen.
Ja, ich versuche immer das .com mitzusprechen. Das gelingt mir noch nicht. Kann man sich da ansehen. Das ist ein Typ, der hat sich nicht verbiegen lassen. Der hat einfach Ditte, auch was er gefühlt hat, nach außen getragen. Auch gegen Widerstand. Und wenn man, wie du sagst, 1870 da erzählt hat, wir sind alle gleich. Also wenn man da so halbwegs so den Flitz hatte, zu sagen, also eigentlich bin ich genauso viel wert wie der Oberleutnant, wir waren ja so sehr militärisch, oder der Graf, oder was, ich bin eigentlich dasselbe und habe eigentlich auch verdient, vernünftig zu leben, na, dann hat man ja da die Hucke voll gekriegt. Das ging ja nicht.
Ich erinnere mich an das Lumpenlied, ja, wo er wirklich so gnadenlos abrechnet mit der Bourgeoisie, wenn man es so nennen kann. Wie du sagst, Gleichstellung schon damals war ein Thema. Er ist auch mehrfach ins Gefängnis gekommen.
Ja, na klar. Das war ein beliebtes Mittel. Also das haben wir ja heute in manchen Ländern auch wieder. Wenn du was sagst, was nicht korrekt läuft. Übrigens meine ich, dass das in der Bundesrepublik nicht so ist. Ja, also man kann hier immer noch sagen, was man denkt. Ich kann immer noch sagen, dass ich glaube, dass Angela Merkel nicht viel gemacht hat, sondern nur moderiert. Das kann ich jetzt sagen und ich kann es so senden und ich werde deshalb nicht gleich verhaftet. Also man
und ich schneide es auch nicht raus.
Man kann hier in dieser Republik noch sagen, was man will, also was man denkt. Ja, außer wenn man jetzt irgendwelche Straftatbestände rausbrüllt, so, nenne ich es mal so. Aber ansonsten eine Kritik kann ich hier immer noch laut sagen. Und das war ja damals nicht möglich und ist in manchen Ländern heute nicht möglich. Ja, macht das mal in Russland. Entschuldigung, aber das ist ja gerade, das haben wir ja gerade präsent, dieses Land. Macht das mal da oder im Iran. Da haben wir ja auch gerade Fete. Sag mal da, was du denkst. Also ich weiß nicht genau, ob ich das machen wollen würde. Ja, so. Also, und der hatte zu einer Zeit gemacht, wo das hier auch so war, im Grunde. Also da war ja nicht viel mit Demokratie. Wir haben eine Ständegeschichte gehabt. Da war eine Stimme von einem Damals durften ja auch nur Männer wählen zu der Zeit, da haben wir ja auch noch das Ding. Damals war dann eben so eine Stimme von einem Adligen dreimal so viel wert wie von einem anderen. Also da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie demokratisch das da war. Und wie gesagt, sagen, was du wolltest oder gedacht hast, war da schon nicht so das Ding. Ja, konnte schon ganz schön schwierig werden, wenn du nicht Heinrich Zille warst. Er konnte das natürlich, ja.
Auf seine Art.
Auf seine Art, ja.
Weil er natürlich progressiv war in dem, wie er es gemacht hat und fein verpackt hat.
Ja, fein verpackt, ja.
Kommen wir von damals, vielleicht aber auch mit der brisanten Politik im Gepäck, in die nahe Zukunft. Was dich betrifft, gibt es Pläne? Ich habe dich schon mal so ein bisschen, ich habe das ein bisschen angeteasert. Gibt es, aber vielleicht im Laufe des Gesprächs kommen ja manchmal auch so Impulse. Ich erinnere mich an Gespräche mit Gästen bei mir, die dann sagten, weißt du, Kosch, jetzt wo du es sagst, da fällt mir plötzlich ein, das würde ich doch schon gerne mal machen. Ich bin gespannt, was die Folge mit uns, mit mir nochmal anstellt, so eine Reflexion.
Ja, ja.
Was wünschst du dir für die nahe Zukunft, für die Zeit? Vielleicht auch, wenn wir nochmal den Punkt auf die Clubkultur setzen. Was wünschst du dir für die aktuelle Zeit, für die aktuelle Zukunft? Vielleicht in der Clubkultur mitzumischen, sowohl den politischen Akzent zu führen, als auch das zu dokumentieren, dabei zu sein, Freundschaft zu schließen und weiter rumzuschauen.
Alles. Dabei bleiben, weiter interessante Leute kennenlernen. Mich interessiert das dahinter, das ist sehr wichtig für mich, weil ich gerne Abläufe kennenlerne. Also ich bin gerne Backstage. Mimi und ich sind recht früh da. Bei den meisten Konzerten dürfen das auch, dankenswerterweise. Erfahren da natürlich, das ist ja... Ehrlich, ist ja auch eine ganz andere Thermik, wenn man da vor dem Konzert mit den Musikern dabei ist, wenn die anfangen, Soundcheck zu machen, aufzubauen. Und die Gespräche sind ja andere Gespräche, muss man ja so sagen. Das geht ja manchmal unheimlich rinnen, auch ins Persönliche.
Ich darf da aber auch nochmal kurz unterstreichen, weil ich kenne euch ja auch so in diesem Kontext, dass ihr vor den Konzerten da seid. Es ist auch immer angenehm mit euch, weil man kennt es auch anders. Also man kennt es so, dass es so eine gewisse Grenze, die einfach da ist. So, ihr wisst vielleicht, was ich meine, so, dass man auch mal in Ruhe gelassen werden möchte und muss, weil man seine Dinge tun muss.
Ganz klar.
Da habt ihr so ein sehr nahes, tolles Feingefühl. Einfach den Bands zu begegnen und auch zurückzugehen. Ihr spürt es so, okay, da ist jetzt einfach der Moment.
Genau.
Das kenne ich total anders.
Das ist aber auch gewollt von uns so, muss ich so sagen. Da achten wir auch drauf. Wir wollen nicht lästig wie Fliegen sein. Also, dass sie sagen, ach, da kommen die schon wieder. Das bringt's nicht. Wir machen das so, wie wir es machen. Wir machen das gerne. Und was ich mir für die Clubszene vielleicht wünschen würde, auch für die Hörer so, mal drüber nachdenken. Im Moment nach Corona und mit der Inflation, verstehe ich alle, geht uns nicht anders. Wir sind beide auch keine Millionäre. Aber ich würde mir wünschen, dass die Leute wieder öfter in die Clubs gehen, zu den Bands. Nicht mehr gehen, sondern vielleicht nur einmal im Monat zu den Bands, wo dann halt 10 Euro oder 12 Euro Eintritt kostet. Wir müssen ja irgendwie mal wieder in Tritt kommen. Wir können uns ja nicht jetzt hier hinsetzen und sagen, wir machen alles nicht mehr oder so. Und die Bands stehen da vor 10 Leuten oder so. Einfach wieder hingehen, um die zu unterstützen. Auch für einen selber. Das ist immer ein gutes Gefühl. Für uns ist das immer ein gutes Gefühl.
In meiner letzten Folge war das auch ein Thema. Und da hieß es dann, fand ich auch irgendwie cool, da hieß es einfach, ja, denkt auch daran, dass es auch Spaß macht.
Ja,
das
natürlich.
Es ist ja nicht nur eine Unterstützung. Es macht auch einfach schweinegeil Spaß, eine Band zu erleben und Live-Musik zu atmen.
Das war das, was ich jetzt gesagt hatte. Das ist ja auch ein Spaß. Das hat ja Feeling. Ja, das ist ja zum Anfassen, Musik zum Anfassen. Und das würde ich mir vielleicht wünschen, dass die Leute wieder das ein oder andere Mal mehr zu Konzerten gehen sollen. Ja, wir waren neulich im Franz Club bei einer Band, für die ich gefilmt habe. Das hört sich ja doll an. Also, die ich so ein bisschen mitgeschnitten habe. Und da war der halbe Club leer. Und das ist schade. Das ist einfach schade, weil die haben gutes Konzert abgerissen, wirklich gut. Und hat alles gestimmt. Nur eben, und dann sagen sie hinterher, ja, kommen wir wohl mit Plus Minus raus, ja. So, und das ist, wenn man das hört, ist das traurig. Einfach.
Das ist auch das, was sich definitiv über die Jahre verändert hat. Also ich kenne Franz auch immer proppevoll über die Jahre. Und glaubst du, wir brauchen mehr Anarchie, was das betrifft? Indem, dass wir einfach offensiv zum Beispiel auch die, also dafür vielleicht auf die Straße gehen, Petitionen schreiben, was das Clubsterben betrifft, im Hinblick auf, wir haben darüber gesprochen, Mieter können sich beschweren bis 22 Uhr und dann nicht mehr, manchmal auch bis 20 Uhr nur. Ich erinnere mich, habe selbst Events abgebrochen, abbrechen müssen, weil einfach ab 7:30 schon irgendwie die Telefone klingelten. Und speziell auch nur von einer Person dann immer wieder.
Ja.
Glaubst du, dass es da mehr einfach so, auf Erich Mühsam nochmal zurück, mehr Anarchie braucht seitens der Ausführenden? seitens der Kulturschaffenden?
Ja, ich weiß nicht, wird ja immer wieder versucht, die zusammenzuholen, aber da jetzt um Gesetze, da jetzt um Ruhestörung, da wird dann abgewogen, du darfst ja, also Freiheit ist ja immer nur so weit, Freiheit, wie du keinen in seiner Freiheit einschränkst, ja, das ist ja der Begriff von Freiheit. Sobald du jemanden in seiner Freiheit einschränkst, musst du mit deiner Freiheit zurücktreten. Das ist so. So sollte das funktionieren, denke ich mir. Und so war es ja auch mal angelegt. Und deshalb ist es mit so einem Gesetzen, dass man das machen kann und vor Gericht gewinnt, immer muss man sich schwierig auseinandersetzen. Ja, das ist in allen Punkten so. Was ich aber mir wünschen würde, wäre gerade für eine Stadt wie Berlin, ich bleibe jetzt mal in Berlin und nicht Köln, Frankfurt, Hamburg, die haben mit Sicherheit die gleichen Probleme. Nicht in der Massivität vielleicht, weil wir haben ja unheimlich viele Clubs gehabt und Sachen, wo man hat hingehen können und wo man was machen konnte, freie Theaterflächen, wie ist der Geier, irgendwas. Dass unser Senat langsam anfängt zu begreifen, dass es nicht nur Geld braucht, um über die Corona-Zeit zu kommen, sondern dass man die Kultur machen lassen können muss. Darum geht es. Das war das, was Berlin in der Gesamtheit ausgezeichnet hat. Ich war nicht viel in DDR-Clubs, ich sag mal ja nicht, aber wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, zu Mauerzeiten rede ich jetzt, nach der Öffnung, dann habe ich dieselbe Traurigkeit erlebt, weil plötzlich Aufführungsstellen weggebrochen sind, Konzertecken, und dass man nicht mehr machen konnte, was man wollte, weil die das alles aufgekauft haben da drüben oder wie auch immer.
Also Stichwort Tacheles zum Beispiel.
Tacheles, ja. Das suche ich schon die ganze Zeit nach, weil das war ja mit gleich das erste, ein total eingefahrener, super Treffpunkt, und plötzlich war der weg. Das würde mich eine Rückbesinnung auf dieses, muss ja nicht mehr so autonom sein, wie es mal war, würde wahrscheinlich auch nicht gehen, dass die Leute das einfach erstmal gemacht haben, wie in West-Berlin, und dann hinterher darüber nachgedacht haben, ob das überhaupt erlaubt ist. Aber auf jeden Fall eine Rückbesinnung auf die Tatsache, dass das Berlin ausgemacht hat. Dieses Kultur machen lassen können.
Wer glaubst du, kann da die Regler ziehen?
Na, wofür haben wir denn die Leute, die im Roten Rathaus die Kohle verbrennen oder so oder irgendwelchen anderen Mist verzappen?
Also es kann nicht darum gehen, dass die Menschen, die Kunst machen, in die Anarchie gehen und genauso wieder losgehen wie in den 80ern, weil es wird so nicht funktionieren,
das
70er, 80er?
Glaube ich eben nicht. Der Unterschied ist vielleicht auch der, dass die Anarchie, die damals losgegangen ist und was gemacht hat, nicht an den Punkten gescheitert ist, wie an denen die Clubs heute scheitern. 22 Uhr Schluss machen. Das gab's in West-Berlin nicht. Ich war so oft in Kneipen drin und da haben wir so gesessen und dann hatten wir unseren Spaß. Und dann ist da am Freitagabend um 22 Uhr plötzlich eine Fete vom Zaun gebrochen. Musikautomat und alles laut und alle haben gesungen und alle haben getanzt. Das hat kein Schwein interessiert. So, es war eben eine Kneipe. So, das Einzige, was passiert ist, ist, dass man irgendwann die Polizei gekommen ist und hat gesagt, könnt ihr mal die Tür zumachen. Das war alles, ja, damit es nie so auf die Straße scheint.
Gut, das müssen wir auch sehen, das war ja wirklich, kann man sagen, eine Exklave. Berlin war ja wirklich ganz speziell und ich höre das immer wieder mit Wohlwollen, höre ich diese Geschichten. Ich hätte mich gefreut, wenn wir heute noch Zeit gehabt hätten, über die ein oder andere Geschichte zu sprechen, aber du hältst dich ja bedeckt mit möglichen Insidern, völlig zu Recht. Ich möchte dir jetzt zum Schluss, wenn es für dich cool ist, du kannst auch immer schieben.
Schieben, okay.
Es ist hier ein absolutes Novum und ich weiß auch nicht, ob ich das durchziehen werde, aber ich finde es jetzt erstmal spannend mit dir zumindest.
Okay.
Ich nenne dir Sätze, Satzanfänge, die kannst du nach deinem Dünken beenden. Einfach aus dem Impuls. Du musst gar nicht so lange überlegen. Ich starte. Hinblick Mario Sperling, der frühe Vogel.
Na, der fängt einen Wurm, ja.
Okay, braucht also nicht viel Tee oder der kann mich mal.
Na halt, jetzt wird's spannend. Also ohne Kaffee bin ich kein Mensch, aber ich bin pünktlich, wer das wissen will. Es gibt einen einfachen Spruch, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Ich habe meine Zeit lang Politik gemacht, wenn ich zu einer Podiumsdiskussion angetreten bin, habe ich gesagt, wenn die um 9 anfängt und um 9.15 Uhr noch nicht losgeht, gehe ich wieder. So einer bin ich. Ich bin 5 Minuten früher da, 10 Minuten früher da. Da bin ich ein Autist oder was auch immer. Meine Frau sagte mal, der Autist wieder? Nee, das ist für mich ein Muss, wenn ich eine Verabredung habe zu einer ordentlichen Geschichte, die mir wichtig ist oder so. Und ich sage, ich komme um 9, dann bin ich um 9 Uhr da.
Wenn ich einmal alt bin, dann?
Ach, Ivan Rebrov fällt mir dazu ein. Dann, wenn ich einmal alt bin, noch älter. Eieieiei. Dann hoffe ich, dass wir immer noch im Frieden leben, ich immer noch keinen Krieg richtig erlebt habe, ich erlebe ja gerade einen Krieg, aber dass immer noch keine Bombe in meiner Nähe gefallen ist, das würde ich mir wünschen. Und dass die Leute endlich anfangen, die ganze Welt, jetzt mache ich mal so einen richtigen Appell, anfängt zusammenzuarbeiten, weil man muss ja spätestens jetzt gesehen haben, dass es nicht alleine geht, in Blöcken geht es nicht, wir müssen zusammen das Ding regeln.
Ja, so wie du das in deinem Gustus ja schon in der Musikszene löst. Du socialisest ja auch, du holst ja Leute zusammen, bist miteinander und
ja, ja.
Und
okay, ja, so, das geht nicht alleine. Der Westen kann es nicht alleine und der Osten kann es nicht alleine und der Chinese kann es auch nicht alleine. Die müssen mal langsam, wie auch immer, dazu kommen, dass man einer von den Großkopferten, wie man so schön sagt in Bayern, sich hinsetzt und sagt, also wir haben mal darüber nachgedacht, so alleine kann das keiner regeln. Ja.
Bist du bereit für die nächste?
Na, hau rein.
Es ist ein Irrtum zu glauben, dass ich...
dass ich Geld habe. Der war einfach.
Schön. Was ich überhaupt nicht mehr in meinem Leben will, ist...
mit Leuten verkehren, die Stinker sind. Also mit Leuten verkehren, die ja, die einfach menschlich nicht gut drauf sind.
Ist es nicht eine große Erkenntnis, vielleicht sogar ein Luxus, genau so durch die Welt zu gehen? Es geht mir ja auch schon so, dass ich über die Jahre einfach entschieden habe, die brauche ich nicht in meinem Leben. Und ohne gewalttätig zu werden, sind die eliminiert, die sind nicht geghostet. Aber das entscheidet einfach der Moment oder die Zeit, dass Menschen, die einfach mir nicht gut tun, raus aus dem Kreis sind.
Ja, exakt, so. Genau das. Also mir bewusst auch, bewusst. Ich habe keine Lust mehr, mich mit, und schon ja nicht, weil ich denke, der bringt mir was. Ja, das ist ja der größte Quatsch.
Ja.
Sondern ich sage, ich will mit dem nicht zusammen sein. Der ist mir unangenehm oder sonst irgendwas. Nicht dumm, darum geht es ja nicht, sondern als Mensch, als soziales Wesen ist der mir unangenehm, will ich nicht mehr, mache ich nicht.
Am besten gefallen mir die Menschen, die?
Die echt sind. Echte Menschen. So. Mhm. Ich mag nicht, wenn einer spielt. Ich erkenne das sehr schnell. Ich bin sehr feinfühlig, wenn mir einer was vormachen will, wenn einer was sein will, was er nicht ist. Lieber habe ich einen, der nicht so viel darstellt, ohne das jetzt abwertend sagen zu wollen, aber der ehrlich ist. Ja, damit komme ich viel besser klar, als wenn mir einer erzählt, Wunder, was da ist. Und du merkst denn, der ist das ja nicht.
Glaubst du, es gibt da so ein Gefälle in der Musikszene? Wir bleiben mal in Berlin so. Da gibt es Poser, vielleicht in der Amateur-Halb-Semi-Profi-Szene.
Also
oder
okay, aber ich habe...
Wollen wir uns nicht so weit rauslehnen.
Im Großen und Ganzen eigentlich nur Leute kennengelernt, die gerne Musik machen wollen. Auf welcher Basis auch immer. Richtige Poser. Es gibt natürlich immer mal ein paar, die denken, sie sind ein bisschen mehr ein Star oder so. Aber direkt kann ich das nicht sagen. Nee.
Ich bin gerade gut im Fluss. Ich würde ja die Sätze einfach nochmal um den Kopf werfen. Robin. Ein glücklicher Tag, wie ich ihn liebe, endet mit?
Endet mit dem Kopf meiner Frau in der Kuhle. Im Bett.
Ich wusste die Antwort.
Ja, woher?
Genau. Wenn man euch beide sieht, ist es einfach fantastisch. Es gibt ja auch einen Post, das war so ein Momentfoto, wo Mimi sich an dich lehnt und es ist so einfach so ein Moment, so das kannst du nicht einfach produzieren, das kann nur entstehen aus dem Moment heraus, wo die Liebe so deutlich zu spüren ist.
Oh ja.
Wenn ich gebeten werde zu gendern, dann tue ich...
Das nicht. Also, ich möchte mal dazu sagen, dass die deutsche Sprache kein Gendern kennt und dass ich es besonders schlimm finde, dass die Berliner Schulsenatorin, die Schulleiter, darum gebeten hat, Kinder oder Jugendliche, die nicht gendern, nicht schlechter zu bewerten. Denn die deutsche Sprache kennt kein Gendern. Ich verstehe die Motivation dahinter. Ich glaube aber nicht, wie bei der Frauenquote, dass das den Frauen wirklich hilft.
Ich würde es erstmal als Einstieg in die Idee, dass man beginnt, darüber nachzudenken, eine Gleichstellung zu avisieren. Das ist ja jetzt der Beginn. Ich meine, die Sprache in der Entwicklung brauchte ja Jahrhunderte und wir stehen gerade konkret am Anfang.
Wobei die Gleichstellung überhaupt, dass wir darüber reden müssen heutzutage, das ist für mich so absurd. Ja, und so nicht fassbar. Das finde ich einfach nur schlimm, dass wir denn so eine Sachen brauchen, dass wir die Sprache... Also im Moment, wenn die Sprache so verändert wird, so muss ich das ja sagen, dass man zum Beispiel, wie sie die Rechtschreibung immer einfacher gemacht haben, warum, weiß ich nicht. Wir mussten also Fantasie mit PH schreiben.
Mehrfach reformiert.
Mehrfach
unnötigerweise.
Warum das so gemacht wird.
Die totale Verunsicherung,
So, das verstehe ich nicht, wenn die denn so geändert werden würde, dass ich das innen sprechen muss, dann würde ich das wahrscheinlich tun oder versuchen. aber ich halte mich bitte an die Sprache, die im Moment angesagt ist oder so, ja, die der Deutsche Sprachrat, das ist ja wohl die Stelle, die sagen, das gibt kein Gendern. Manchmal schreibe ich innen oder so, das mache ich schon auch ab und zu mal, aber dann hätte ich es früher auch gemacht, da hätte ich kein Gendern für gebraucht.
Ich habe noch zwei Sätze.
Na los.
Dann sind wir schon dicht am nächsten Kaffee, den wir dann oft trinken können. Ich frage dich als Mario Sperling, wenn ich ein Vogel wäre, würde ich?
Ein Sperling sehen.
Und was würdest du tun?
Bei mir auf dem Balkon fliegen und den ganzen Tag fressen.
Okay.
Das machen die nämlich bei uns auf dem Balkon.
Es gab da mal einen Song, oh, ich weiß nicht von welcher Band, das ist wirklich Arsch auf mein Haupt wieder. DDR-Band, wenn ich ein Vöglein wäre, flög ich davon. Das bezieht sich sicher nicht auf den Kontext, den wir gerade besprechen, hat ja diesen DDR-Kontext eingezäunt zu sein.
Und ja, ja, so. Okay, ja, ja. Übrigens sehr gute Texte. Also die Textarbeit in der DDR ehemals, heute noch von Silly zum Beispiel, ist ja grandios. Also ich bin ja ein ganz großer Silly-Fan, over ja.
Trotz der Zensur damals.
Ja, unglaublich, was darüber so gekommen ist, wie man das geschafft hat, die Lücken auszunutzen und dann eigentlich gezeigt hat, wie dumm die Leute sind, die zensieren müssen.
Mein letzter Satz richtet sich, ich sag's einfach, pass auf. So.
Okay, mach.
An diesem Talk mit Kosch zum Katerfrühstück hat mir besonders gut gefallen.
Das Feeling zwischen uns beiden hat mir besonders gut gefallen.
Also das gebe ich ganz zurück.
Wenn jetzt nicht die Mikrofone da gewesen wären, dann wäre das ein ganz toller, nur ein toller Abend und ein tolles Gespräch gewesen. Ja.
Umso schöner, dass wir sie anhaben.
Ja, okay. Gerne wieder.
Gerne wieder. Meine Gäste haben ja immer das letzte Wort, wobei das ja schon ein schönes letztes Wort war von dir. Aber wäre nochmal meine Bitte, dass du vielleicht etwas an unsere Hörer, und ich gender schon wieder Hörerinnen, noch etwas mit auf den Weg gibst. Gedanken, die dir gerade so rauspoltern, Gedanken zu unserem Miteinander oder zu dem, was gerade so durch deinen Kopf, durch dein Herz fließt.
Wir sollten vielleicht wieder darüber nachdenken, solidarischer miteinander zu werden. Das ist im Moment sehr, sehr, das ergreift mich. Die Situation, in der wir sind, dass alles teurer wird, dass die Energie da und lalala, wenn ich Nachrichten sehe oder Beiträge in Journalen, dann sind sehr viele sehr auf sich bezogen. Ich denke, wir sollten das viel mehr zusammen, da sind wir wieder bei dem Zusammenlösen, wenn wir uns alle Mann hinsetzen und sagen zum Beispiel, ich mache in meiner Wohnung überall Stromsparlampen oder sowas, das ist eben wie es ist, dann würden wir besser bei wegkommen, würden auch ruhiger sein. Ja, es wird sehr viel Panik gemacht mit der Situation, die wir gerade haben. Wir müssten viel solidarischer wieder werden. So einfach ist es, denke ich mir. Und zu unserer Regierung kann man auch nur eins sagen, zu der momentanen Regierung, ich möchte gerne wissen, wer es besser machen will. Darüber sollte man auch mal nachdenken, wer es besser machen würde. Ich sehe bei vielen Parteien, die jetzt rummosern, nicht, dass die jemanden hätten, der es könnte. Ich rede nicht über die AfD, also, sondern bei den anderen, sogenannten demokratischen Parteien, wie man immer sagt. Sie sollten mir zeigen, wer es besser machen kann.
Wir bleiben gespannt.
Ja, bleiben wir.
Mario, alter Mann, ich danke dir, wie verrückt. Es brannte mir schon länger unter den Nägeln, mich mit dir zu treffen und über die Dinge, die wir heute zusammengefasst haben, zu quatschen. Umso schöner, dass es geklappt hat. Danke für die Einladung. Danke auch Mimi, dass du der Energieträger an Marios Seite warst.
Ist
in diesem Moment immer noch dabei, 2 Meter von uns entfernt. Ja. Die gute Energie spüren wir bis hierher. Dann bleibt es mir, euch beiden zu danken. Vielen Dank für die Einladung und euch beiden alles Gute.
Wie gesagt, immer wieder gerne, Kusch. Ciao.
Ciao, ciao. Katerfrühstück, der Gedankenpodcast, nicht nur für wilde Freigeister. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke Mario Sperling, aka Alter Mann. Wir werden noch viel von dir hören. Wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, schaut in die Shownotes. Da sind soweit alle Infos drin, die man braucht, um mehr von ihm und über ihn zu erfahren. Katerfrühstück ist eine freie Produktion und freut sich immer wieder über Unterstützung. Also seid euch nicht zu schade, einerseits den Daumen hoch zu schalten. Vielleicht, ja, zu schauen, dass wir irgendwie am Start bleiben können. Nicht nur irgendwie, sondern ganz konkret. Und wir auch weiterhin so in dieser Art das Format fahren können. Wir, das bedeutet mein Mikrofon und ich. Und da bleibt mir einfach nur noch, und was auch schön ist, euch eine schöne Zeit zu wünschen. Macht's gut.